Wir starten in die neue Episode mit einem kleinen Rätsel. Genauer einem Geräusch, welches ihr erraten sollt. Also, was ist das hier für ein Geräusch? Habt ihr schon mal gehört? Wisst ihr schon, was es ist? Also passt auf, ich spiele es euch nochmal für 10 Sekunden vor und ihr könnt jetzt eure Kopfhörer oder wo auch immer ihr das hört, lauter machen. Nach 10 Sekunden einfach die Lautstärke an eurem Gerät wieder reduzieren. Achtung, es geht los. 3, 2, 1 und... Okay, was könnte das sein? Ist es eine Maschine oder vielleicht ein Bürogerät oder etwas ganz Alltägliches oder steckt dahinter mehr als man denkt? Ja, manchmal sind es eben die unscheinbaren Geräusche, die das größte Geheimnis verbergen.
TU Startup Stories – von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee zum Durchbruch, Schritt für Schritt. Manchmal fällt man, doch wir nehmen's mit.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von TU Startup Stories, von der Idee zum Durchbruch. Mein Name ist Bartosz Kaidas, Gründer von Startups from Science, Trainer und Podcaster. Und neben mir sitzt mein wunderbarer Co-Host Harald Holzer.
Ja, Bartosz, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich bin Harald Holzer. Ich habe in meinem Leben 5 Startups gegründet oder mitgegründet, habe mehr als 2 Jahrzehnte in der Wirtschaft gearbeitet und bin seit circa 5 Jahren Geschäftsführer von Hiest. Hiest ist das Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt.
Ja, und heute eröffnen wir die Akte HCP Sense. Und da geht es um ein Startup, das eine unsichtbare Technologie entwickelt hat und das Vertrauen von Investoren gewinnen musste. Und unsere Frage, die uns heute beschäftigt in unserer Folge, ist nämlich, wie schaffen es Gründer, das Vertrauen von Investoren in eine unsichtbare Technologie zu gewinnen. Viel Spaß mit dieser Episode.
Herein.
Ja, hey Harald, grüß dich. Hast du einen Moment?
Ja klar, komm rein.
Ja, wunderbar. Ich habe nämlich was mitgebracht und zwar habe ich hier in meinen Händen, ich habe eine neue Akte dabei.
Klasse.
Und da habe ich was richtig Schönes bei euch im Archiv gefunden. Ich habe da nämlich ein bisschen gegraben und bin auf ein wirklich cooles Startup gestoßen. Und dieses Startup hat sofort meine Neugier geweckt. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Startup, das arbeitet an einer Technologie, die man ja nicht sehen kann. Und ich habe da ja was mitgebracht für dich. Du hast es ja noch nicht gesehen. Und ich will jetzt nur auch dieses Geräusch, was die ZuhörerInnen gehört haben, jetzt vorher schon, du natürlich noch nicht, das möchte ich nochmal vorspielen. Guck mal, oder hör mal zu. Kennst du das Geräusch? Wie hört sich das an?
Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich habe auch schon eine erste Idee.
Schieß los.
Ey, ich habe das schon mal öfter gesehen bei Menschen. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwo einen Sinn hat, wenn man das macht. Und ich habe keine Antwort gefunden.
Ja, wir kommen der Sache näher. Genau. Vielleicht, ich heb's dir mal vor, vielleicht kannst du es unseren Zuhörern beschreiben, wie das aussieht. Vielleicht mal mit der Farbe starten.
Ist auf jeden Fall schwarz. In der Mitte greift man es mit 2 Fingern, meistens Daumen und Zeigefinger. Und dann kann man anfangen, das zu drehen.
Ah, richtig, genau. Und weißt du auch, wie das Ding heißt?
Nein.
Ich sag's dir, das ist ein Fidget Spinner.
Okay.
Ja, ich habe das auch erst erfahren. Und tatsächlich ist es so, dass man das zum Drehen benutzt. Ja, also das schlägt man an und das Ganze dreht sich dann um die eigene Achse. Und man hält es dann in den zwei Händen und man hört dann so ein leises Surren an diesem Gerät. Aber die Frage ist natürlich, was hat jetzt so ein Fidget Spinner mit unserem Startup zu tun? Was glaubst du?
Naja, beide Systeme, also sowohl dieser Spinner als auch unser Startup, arbeiten mit Lager. Und je besser die Lager sind, desto öfter dreht sich beispielsweise dieses Spielzeug. Und desto besser wird unser Startup Kunden und Investoren gewinnen.
Yes, da bist du ja schon richtig pushy unterwegs hier mit der Erklärung. Tatsächlich ist es ja auch wirklich so, dass in diesem, du hast es schon richtig angedeutet, nämlich diese Lager da eine Rolle spielt für unsere Folge heute. Vielleicht einfach nur an dich. Kannst du ein Lager erklären? Weißt du, was es ist?
Boah, ich habe nicht Maschinenbau studiert, ich habe Elektrotechnik studiert, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich. Aber ein Lager sorgt dafür, dass sich Teile besser, einfacher drehen und weniger Widerstand haben.
Ja, kann man auch sagen. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, das sind diese kleinen Kügelchen, ja, wenn man so ein Lager kaputt geht, das
gibt's auch,
sieht man,
ja.
Ne, die fliegen dann überall rum. Und dann fragt man sich, um Gottes Willen, was ist da jetzt kaputt gegangen? Und tatsächlich ist das wirklich ganz, ganz spannend, weil ja, diese Lager, die kann man ja gar nicht sehen. Also, ne, die verrichten ihre Arbeit jeden Tag, auch in unseren Autos und überall. Und man sieht das gar nicht, was für eine Arbeit die leisten. Und trotzdem bewegen sie tatsächlich die Welt.
So ist es.
Und die Frage ist natürlich, die man sich hier stellt, und das hatte ich jetzt auch als Frage einfach nochmal eingebracht für unseren heutigen Fall. Wie schaffen es Gründer, dass Investoren hier in eine unsichtbare Technologie investieren? Ja, wie baut man das Vertrauen zu diesen Investoren auf, dass das, was man entwickelt hat, wirklich eine tolle Sache ist? Aber jetzt sag mal, bevor wir jetzt sozusagen einsteigen, Harald, was ist denn für dich Vertrauen? Was bedeutet denn das?
Vertrauen ist für mich in vielen Fällen Vertrauen zwischen Menschen, zwischen Personen. Ich traue jemandem zu, dass er etwas leistet, dass er etwas bringt, dass er mein Problem löst. Und auch wenn die Probleme oder die Themen noch so technisch sind, wird Vertrauen immer zwischen Menschen aufgebaut. Ich habe schon in meiner Vergangenheit bei meinen Startups auch größere Deals abgeschlossen, ohne dass Produkt fertig zu haben. Warum? Weil Menschen mir oder unseren Teams zugetraut haben, dieses Problem zu lösen. Und letztendlich müssen Menschen schaffen, dieses Vertrauen von anderen Personen zu gewinnen. Mit Fakten, mit Patenten, mit Kundensystemen, mit Prototypen und so weiter. Aber es ist immer irgendwie eine Geschichte zwischen Menschen.
Glaubst du, Vertrauen hat auch was in Technik zu tun? Also ich würde mal sagen, wenn ich ein Flugzeug steige, dann vertraue ich schon irgendwie auf die Technik, oder?
Na klar, weil eben bestimmte Standards definiert wurden, Sicherheitsstandards, und die hoffentlich eingehalten werden, wenn du in ein Flugzeug steigst. Also gibt es ja auch in der Technik, es gibt Normen, es gibt Standards, es gibt Prüfverfahren, es gibt Systeme, und letztendlich sind diese einzuhalten. Und in der Technik kann man viele Dinge auch nachweisen, in Prüfständen, in Prototypen und so weiter. Und letztendlich geht's da immer darum, geeignete Mittel und Wege zu finden, die dann in letzter Konsequenz auch den Investor überzeugen.
Mhm. Und wie würdest du sozusagen Vertrauen auf die Startup-Welt übertragen? Was bedeutet es da?
Gerade in der Anfangsphase, ich rede da bis Seed-Investition, geht's in vielen Fällen auch von vielen Investoren, von vielen Business Angels immer wieder: traue ich dem Team etwas zu? Traue ich dem Team zu, dass der Business Case, die Geschäftsplanung eingehalten wird oder dass man diesen erfüllt? Es gibt in einer frühen Phase nicht diesen Garant. Auch wenn eine Technik funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass ihr Markt erfolgreich ist. Also immer wieder Vertrauen, auch in Teamkonstellationen, in Teams, dass eben die Technologie, das Produkt, die Lösung weiterentwickelt wird und erfolgreich am Markt platziert wird.
Mhm, super. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, ist ja das, was du auch sagst: Vertrauen ist etwas, was man vielleicht eher spürt zwischen Individuen auch. Und wenn ich auch darüber nachdenke, wie das so in dieser Startup-Welt ist, dann ja, kann man ja ein perfektes Deck bauen, brillante Forschung haben, all das. Aber am Ende bleibt genau das, was du auch gesagt hast, die Frage, glaube ich dem Menschen dahinter?
Absolut, ja.
Und genau das war auch die größte Herausforderung für HCP Sense. Denn ihre Technologie war und ist unsichtbar. Und ohne Vertrauen wäre der Fall ganz anders ausgegangen. Okay, dann lass uns, würde ich sagen, die Akte HCP Sense öffnen, die hier auf dem Tisch liegt. Moment. Also, hier sehe ich auf der ersten Seite das Deckblatt und das ist ein Erfassungsbogen von Hiest. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal vor, welche Informationen hier draufstehen. Da steht drauf, Name des Startups, HCP Sense, gegründet im Jahr 2021 in Darmstadt. Gründer sind Georg Martin, Tobias Schirrer, Ansgar Tillmann. Und ich sehe hier, das hinter Ansgar, das steht in Klammern, kam kurz nach offizieller Gründung zum Team dazu. Ja, hier steht auch noch, sie sind ein Spin-off der TU Darmstadt und sie kommen aus dem Fachgebiet Produktentwicklung und Maschinenelemente. Auf der nächsten Seite steht, dass sie im April 2025 eine Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen haben. Siebenstellig, also mindestens 1 Million Euro. Und hier weiter unten eine Kurzbeschreibung des Startups. Und da steht, und ich lese das einfach mal vor, wir entwickeln Lösungen für Zustandsmessungen von Kraft und Schmierungen von Wälzlagern. Dabei stellen wir unseren Kunden wertvolle Daten zur Verfügung, die ihnen helfen, Energieverluste zu vermeiden, Wartungen vorherzusehen und Ausfälle zu verhindern. Und ich muss sagen, also dieses Deckblatt hat mich neugierig gemacht und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über Wälzlager oder Schmierung. Du, Harald?
Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mit HCP Sense zu tun hatte, ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht mit einer Ausnahme, ich bin Skater, Inlinerfahrer. Da gibt es natürlich Lager, die enorm wichtig sind für die Geschwindigkeit der Skates. Das war bisher mein einziger Berührungspunkt mit Lagern.
Ja, ist doch eigentlich krass, ne, dass es eigentlich noch um so viel mehr geht, ja, als nur diese Kügelchen, die Absolut. Wir hatten. Und da einfach wirklich die Schmierung auch eine besondere Rolle spielt. Und diese Gedanken habe ich mir auch gemacht, auch zu diesem Thema, ja, was ist das überhaupt, was sind Wälzlager? Und ja, ich wollte einfach mehr wissen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe?
Fragen?
Richtig, ich habe nämlich Ansgar angerufen.
Ja, cool, Ansgar kenne ich natürlich auch, total sympathisch. Und wenn wir das Vertrauen vorhin gerade besprochen haben, sehr vertrauenswürdig. Wir durften zusammen das Thema IP, also Intellectual Property beziehungsweise Patente verhandeln und wir hatten eine sehr konstruktive Verhandlungsphase. Wenn man den Ansgar googelt, dann findet man einen sympathisch lächelnden jungen Mann mit Brille und smartem Gesicht.
Okay, also dann sprechen wir vom gleichen Ansgar. Ja. Den hatte ich nämlich in einem Videocall gefragt zu genau seinem Fall und HCP Sense. Und im Gespräch hat er etwas gesagt und das habe ich mir hier dick und fett auf die Akte notiert und das möchte ich dir mal vorspielen.
Dann ist uns klar geworden, dass eben genau diese Schmierungsüberwachung eigentlich schon ein Riesenprodukt ist, alleinstehend, weil eben über 80% der Lagerschäden durch die Schmierung induziert sind.
Ja, Harald, oder? Das ist doch krass, dass 80% aller Schäden in diesen Lagern durch Schmierung verursacht werden. Ich habe ja gedacht, das ist was komplett anderes.
Das ist wirklich enorm, hätte ich auch nicht gedacht. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie man das verhindern kann.
Ja, das wollte ich auch, weil ich habe mal gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ey, 80% aller Schäden durch Schmierung. Und genau das ist der Punkt. Denn das Startup behauptet, eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben.
Ja, aber wie misst man das überhaupt, ob ein Lager richtig geschmiert ist? Wie funktioniert das technisch? Und ich frage mich dann, warum hat das bisher noch keiner erfunden?
Ja, das sind wirklich ausgesprochen gute Fragen. Und das steht auch hier auf der nächsten Seite. Warte mal kurz, ich zeig dir das mal.
Ah, hier steht's. Moment, ich lese mal laut vor, was da steht. Die Lösung im Projekt HCB Sense des Fachgebiets Produktentwicklung und Maschinenelemente misst die in jedem Wälzlager vorhandenen elektrischen Eigenschaften, um daraus die Lagerkräfte zu bestimmen. Der Zusammenhang zwischen elektrischer Impedanz und den Betriebsbedingungen des Wälzlagers wird genutzt, um eine weitgehende bauraumneutrale Messung der Lagerkräfte zu gewährleisten und auf eine Umkonstruktion der bestehenden Maschinen verzichten zu können.
Okay, Harald, Hand aufs Herz. Hast du davon was verstanden?
Nicht so wirklich.
Ja, also ich fand es auch. Ich muss ehrlich sagen, als ich das hier in der Akte gesehen habe, ich musste zweimal lesen. Das ist, hört sich natürlich sehr, sehr nach Fachchinesisch an. Also bin ich hergegangen und habe Ansgar gefragt, hey, kannst du das mal so erklären, wie du das einem Nicht-Techniker erklären würdest? Hören wir mal rein.
Also wenn du jetzt zum Beispiel die Lagerung von deinem Skateboard vorstellst und jetzt wissen willst, okay, ist das eigentlich der richtige Schmierstoff für mein Skateboard? Ja, dann können wir kommen, können dich damit mit unserer Messtechnik unterstützen. Ja, wir verkabeln dann das Lager, um da ein Signal rauszubekommen. Und was da eigentlich passiert, ist eine Impedanzmessung. Hört sich erstmal total fancy an. Was wir eigentlich machen, ist einen Effekt zu nutzen, der im Lager schon da ist. Und zwar wie Aquaplaning auf der Autobahn. Das heißt, wir haben ja ein metallisches drehendes Teil im Lager, die Kugel, ja, und den Außenring. Die werden getrennt vom Schmierstoff. Wie auf der Autobahn beim Aquaplaning. Nur, dass es auf der Autobahn natürlich nicht gewollt ist. In deinem Lager willst du das aber, weil dort die Reibung am geringsten ist. Und mit unserer Sensorik kannst du das jetzt feststellen. Zum Beispiel, ab welcher Geschwindigkeit hast du diesen Aquaplaning-Effekt? Und wenn du jetzt nur sehr langsam fährst mit deinem Skateboard, dann kannst du zum Beispiel einen anderen Schmierstoff einsetzen, als wenn du sehr, sehr schnell fährst. Ja, und das sind dann so Sachen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden rausarbeiten.
Interessant, oder?
Super interessant, ja.
Dass ihr sozusagen als Skateboard vereint, dass Ansgar auch dieses Skateboard-Beispiel ja auch gebracht hat.
Ja, absolut. Die Inliner fahren oder funktionieren ja mit ähnlichen Lagern.
Ja, ja, das heißt, das nächste Mal kannst du dann auf der Piste, wenn du dann Skateboarderst und Inlinerst, kannst du dann mit dem Wissen
definitiv schneller sein.
Genau. Nochmal Gas geben. Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstehen können, wie diese Technik funktioniert, wie das ist mit dieser Schmierung und dieser Aquaplaning-Effekt. Den kann man sich, glaube ich, auch sehr gut vorstellen. Und ja, das fand ich auch sehr interessant.
Ich finde es auch mega interessant. Die Frage ist, oder was ich mich frage, wie kommt man auf die Idee, das zu entwickeln? Liegt ja eigentlich sehr nahe, trotzdem hat es bisher noch keiner gemacht.
Ja, das stimmt. Also 80%, ne? Mhm. Und keiner guckt drauf. Wie kam es dazu? Ja, lass uns mal reinhören.
Ja, am Institut haben Georg und Tobi eben an Lagerausfällen geforscht. Eigentlich an strominduzierten Lagerausfällen. Also auch nochmal ein ziemlich spezieller Bereich, auch fernab von diesen schmierstoffbasierten Ausfällen zum Beispiel. Und irgendwann haben sie gesagt, es ist ja immer so negativ. Ja, wir machen ja mit dem Strom immer nur die Lager kaputt. Können wir nicht über ein elektrisches Signal auch was Positives gewinnen? Und da haben sie angefangen halt rum zu experimentieren, was halt umgekehrt geht, was man für Informationen gewinnen kann. Und das Thema haben sie dann ja auch dank einer Förderung vom Land Hessen und der Zusammenarbeit mit Hayes dann auf der Messe in Hannover vorstellen können, noch bevor überhaupt irgendwas gegründet war.
Genau, also wir wissen jetzt, wie die Technik funktioniert und wir wissen, wie sie im Labor entstanden ist. Aber das hier ist kein Happy End. Denn genau jetzt beginnt es, was in der Startup-Welt oft als Valley of Death beschrieben wird. Und ich habe hier eine Notiz auf der nächsten Seite gefunden, scheinbar von einer Beraterin oder einem Berater von euch. Und da steht, Gründer tun sich schwer, Vertrauen bei Pilotkunden und Investoren aufzubauen. Und weil das Unternehmen stellt ja gar keine Lager her, sondern Sensorik, wie wir gehört hatten.
Ja.
Und dieses Geschäftsmodell, das musste erstmal jemanden erklären. Das muss jemand verstehen. Hattest du auch schon mal diese Situation, dass du Komplexität irgendwie erklären musstest im Business-Bereich?
Die Situation hat man dauerhaft. Man selbst ist Experte und hat oft Gesprächspartner, die halt weniger Experte sind. Das heißt, unsere Aufgabe ist es immer, komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen. Ich nenne das auch die Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und die Erklärung, die wir jetzt von Ansgar gehört haben, die hatten wir eben vor 2-3 Jahren nicht gehört. Der hat mindestens 5 Minuten gebraucht, um diesen Zusammenhang zu erklären. Und da steigen halt Kunden und Investoren auf. Und das ist diese harte Lernkurve, die Erfinderinnen oder auch Gründerinnen und Gründer aus der Technologie halt zu gehen haben. Es geht nicht darum, Technologie möglichst komplex zu erklären, sondern die in wenigen Sätzen einfach menschenverständlich darzulegen.
Ja, das finde ich total cool, weil also genau das, was du jetzt beschreibst, hat Ansgar auch gesagt. Aber lass mal reinhören, was er dazu sagt. Und das finde ich wirklich total cool.
Die Frage ist überhaupt mal, wie erklärt man dieses Geschäftsmodell? Ne? So, okay, wir sind kein Lagerhersteller, sondern wir bieten eine Sensorik an und die sieht so und so aus und so und so soll das Geschäftsmodell aussehen und auch wie sollen die Zahlungsflüsse sein und so weiter und so fort. Das muss ja auch alles erstmal ausgearbeitet werden. Ja. Und solange wir gebootstrapped haben, war das immer sehr entspannt im Kundengespräch. Ja, okay, wir wollen das so und so, ja, machen wir, alles klar. Und jetzt auf einmal musst du das mal zusammenfassen, so dass du das jemand anderem verkaufen kannst, der dann Interesse hat, in dich zu investieren. Das ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Ja, und als ob das nicht genug wäre, das jetzt diese Komplexität zu erklären, kam noch die wirtschaftliche Lage im Maschinenbau im Jahr 2024 noch dazu. Und die war angespannt, Projekte wurden unterbrochen, gestrichen, es gab ja da verschiedene geopolitische Herausforderungen, Challenges. Und auch das war ein Teil für Ansgar und das Projektteam, was es immer näher in dieses Valley of Death brachte. Auch dazu hören wir uns noch mal was dazu an, aus erster Reihe, wie das sich angefühlt hatte.
Als derjenige, der für die Liquidität zuständig ist, besonders herausfordernd. Und klar gab es da die eine oder andere schlaflose Nacht, weil es war ja, bevor wir Investoren an Bord genommen hatten, immer ein bootgestrapptes Unternehmen. Das heißt, wir haben versucht, von unseren eigenen Umsätzen zu leben und haben es nicht nur versucht, das hat auch funktioniert. Aber mit dem einen oder anderen Spagat, das muss man auch ehrlich sagen, ja, das war schon manchmal auch knapp, weil es ist ja nicht so, dass man dann ein Projekt hervorragend macht, Kunde ist zufrieden und dann ist am nächsten Tag das Geld auf dem Konto, sondern ja, der ein oder andere hat dann längere Zahlungsfristen oder er fragt doch noch was nach und ja, da muss man einfach nochmal nacharbeiten oder das Projekt verzögert sich ganz aufgrund nicht nur Problemen bei uns, sondern auch, weil kundenseitig vielleicht ein Prüfstand mal besetzt ist oder kaputt ist oder.
Die Situation kennen andere Gründerinnen und Gründer auch. Also du hast ein Produkt, du hast eine Lösung, du hast auch Interesse von Kunden, du hast sehr viel Herzblut. Und ich hatte die Situation auch schon. Du weißt aber nicht, ob du am Ende des Monats Gehälter überzahlen kannst und die Rechnung für Krankenkasse und Sozialversicherung.
Ja, das ist schon heftig, oder? Ja. Ich kann mir vorstellen, da hast du nicht nur eine schlaflose Nacht, sondern mehrere.
Und ich sag immer, das Thema Startup und Startup-Gründung hat wirklich mein Leben bereichert, nicht nur die Karriere, aber es ist auch eine Achterbahnfahrt zwischen Himmel und Hölle. Und leider ist man auch ab und zu mal in der Hölle und muss gucken, dass man wieder rauskommt.
Ja, sehr gut. Aber zumindest hast du einen positiven Klang in der Stimme,
absolut,
sodass ich sage, man
genau,
kommt auch wieder raus.
Ja, ich hatte auch die Situation, da bin ich nicht rausgekommen. Man darf auch mal scheitern in der Gründung, aber das nächste Mal wird es dann definitiv klappen.
Sehr gut. Ja, ich fand aber auch sozusagen in der Akte wird dieser Moment sehr gut und auch eindringlich beschrieben, wie das dann war, so dass alles auf der Kippe stand. Und Vertrauen war entsprechend auch so ein Stück weit diese Währung. Und das Vertrauen war in diesem Zeitraum extrem knapp. Ja, und hier schau mal, auf der nächsten Seite, da taucht ein neuer Name auf und da steht Christoph Wolf und in Klammer steht Investment Manager bei der BMH.
Ja, die BMH, die kennen wir. BMH ist ein smarter Investor, die investieren in einige unserer aussichtsreichsten Startups aus der TU Darmstadt. BMH steht für Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen. Und sie verwaltet eben die hessischen Fonds, sind kein klassischer VC, also Venture Capital, sondern den können wir eher als Partner sehen, der halt die Standardpolitik Hessens mit Unternehmertum verbindet.
Ja, das ist total cool, dass du das auch so sagst, weil Ansgar hatte das auch so geschildert. Aber was er hier nochmal mit mir im Gespräch geschildert hatte, war, dass sich Wolf die Zeit nahm, das Team und die Idee kennenzulernen. Und sein Feedback, also das von Christoph Wolf, floss direkt in die Unterlagen ein. Und das war dann der Durchbruch für das Team.
Also das lag auch ganz speziell an unserem Betreuer, der sich wirklich viel Zeit genommen hat, uns wirklich auch kennenzulernen und zu verstehen. Und uns auch die Möglichkeit gegeben hat, die BMH zu verstehen und auch das Vertrauen zu ihm aufzubauen. Und sein Feedback ist dann auch ganz viel in die Unterlage eingeflossen und da konnte ganz, ganz viel draus geschärft werden. Also das lag wirklich auch an dem Mensch und ja, dadurch wurde das überhaupt erst möglich.
Ja, mit dieser Zusage kam eben Kapital. Kapital bedeutet erstmal Luft holen. Kapital bedeutet auch, dass man dann die Chance hat, Dinge wieder weiterzuentwickeln Richtung Kunde, Richtung Produkt und dann auch Richtung langfristiger Erfolg von einem Startup.
Und die Akte schreibt das ja auch weiter, hier mit einer persönlichen Notiz handgeschrieben. Und da steht, dass das zusätzliche Geld macht das Team breiter, mehr Expertise, mehr Sicherheit steht hier.
Also einfach uns im Team dann nochmal breiter aufzustellen in Sachen Expertise. Dann eine gewisse Sicherheit auch zu haben und das Produkt eben nochmal weiterzuentwickeln auf ein serientaugliches Level.
Und somit war es wieder eine Person, in dem Fall Christoph Wolf, war der Schlüssel von diesem Wendepunkt zum Guten. Eben ein Mensch, ein Investment Manager, der nicht nur Zahlen prüft, sondern auch Vertrauen schenkt und natürlich auch Vertrauen einfordert.
Genau. Vertrauen. Das war hier bei unserem Fall der Gamechanger. Ja, das war der Gamechanger. Aber Harald, ich habe noch was für dich.
Okay.
Eine kleine Überraschung am Ende dieses Falles sozusagen. Mhm. Und wir haben ja Ansgar gehört, wie er das Ganze kommentiert hatte. Und wir haben auch gehört, wie das Team durch dieses Valley of Death ging mit Vertrauen und so weiter. Aber ich wollte wissen, wie klingt das von der anderen Seite? Also von einem Investor?
Wow, das sind wirklich gefragt.
Wen?
Den Investor?
Ja.
Cool.
Christoph. Ich habe mit Christoph Wolf gesprochen. Ich habe gedacht, hey, warum sollten wir nicht nur eine Seite hören? Lass uns die andere auch noch mit reinnehmen. Also habe ich Christoph angerufen und gefragt, ey, wie ist es, wie sieht's aus? Wollen wir mal deine Perspektive aufnehmen? Und wie baut man Vertrauen auf? Und er hat wirklich was Wunderbares gesagt und das möchte ich dir auch nochmal hier vorspielen. Also let's go mit Christoph Wolf.
Im Prozess ist einfach so, dass da wichtig ist, dass sich an Absprachen gehalten wird. Wie liefern die Unternehmen? Und genau, dass man da auch einfach so eine gemeinsame Basis findet, hätte ich auch gesagt, findet sich im Prozess. Und dann ist natürlich eine Beteiligung ist ja dann nochmal was anderes, ne? Und auch wie ehrlich ist man halt einfach, ne? Merkt man halt auch, wenn man halt die ersten Gespräche hat und dann geht man tiefer in die Unterlagen und dann sieht man, das stimmt nicht. Oder da gibt es noch offene Punkte. Aber da Kommunikation ist da super wichtig.
Und das ist doch etwas, was wir unseren Startups immer versuchen mitzugeben. Vertrauen entsteht nicht im Pitch. Jemand, der Pitch-Training beim Bartosch hat, kann gut pitchen. Entsteht im Prozess, werden Zusagen eingehalten, werden Fristen eingehalten, wird werden Zahlen oder andere ja Informationen in einer guten Qualität geliefert. Und wenn das mit Ja zu beantworten ist, dann entsteht Vertrauen und die Wahrscheinlichkeit, dass eben ein Investor investiert, wird größer.
Ja, das hast du super gesagt. Und ich finde, damit schließt sich auch der Kreis hier. Ein Team, das im Labor begann, durch das Valley of Death ging und das Vertrauen fand bei einem Investmentmanager, der genauer hinsah. Ich würde sagen, damit Fall abgeschlossen.
Ziemlich cool.
Und damit schließen wir diesen wunderbaren Fall. Die Akte von HCP Sense wandert zurück ins Archiv. Doch die nächste liegt schon hier bereit. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hilf uns, diesen Podcast weiterzuempfehlen. Drücke auf Like, abonniere unseren Kanal und teile die Folge mit Menschen, die sich für Startups, Deep Tech oder einfach gute Geschichten interessieren.
Und wenn ihr selbst Fälle kennt, Gründerteams, spannende Technologien, dann schickt sie uns. Eure Hinweise machen diese Serie lebendig.
Genau, schreibt uns, welche Akten wir als nächstes öffnen sollen. Wir freuen uns über euer Feedback auf LinkedIn per E-Mail oder direkt in den Kommentaren. Das war TU Startup Stories von der Idee zum Durchbruch. Ich bin Bartosch.
Und ich bin Harald.
Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Mit jedem Fehler schreiben wir Geschichte. In diesen Wänden hängen